Schön, wenn sich die Reihen jetzt wieder ein bisschen füllen nach Pfingsten. Ich hoffe, ihr hattet vielleicht unter anderem nach der letzten Predigt über die Ruhe Gottes ein wenig Zeit, in den Ferien zu ruhen, nicht nur körperlich auszuruhen, sondern auch seelisch, geistlich vor Gott zu ruhen, in Gottes Ruhe und Gegenwart zu sein. Wir waren darin stehen geblieben, im Schöpfungsbericht, in der Urgeschichte, dass alles einfach gut war. Alles war sogar sehr gut, so weit, so gut, könnte man sagen. Der geneigte Bibelleser weiß, wie die Geschichte weitergeht. Aber noch hier ist alles gut. Der Herr hat seine Schöpfung vollendet. Der Herr ruht. Und wir dürfen in diese Ruhe eingehen. Und wie sehr diese Ruhe und diese Vollkommenheit im Schöpfungsbericht zum Ausdruck kommen soll, das wird zum Beispiel deutlich in einem ganz verrückten Satz am Ende der Schöpfung. Ich weiß nicht, wie du einen Schöpfungsbericht beendet hättest. Der Höhepunkt, der finale Satz des biblischen Schöpfungsberichtes lautet: Sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ein Leben in absoluter Ordnung, Perfektion, Harmonie, vollkommene Offenheit und Freiheit. Die ersten Menschen mit diesem Prädikat, absolut vertraut miteinander, ohne Scham. Die Soziologen heutzutage sagen, dass es ja eine Grundangst unserer Welt ist. Wir wollen uns nicht schämen, wir wollen uns verstecken, wir tragen Masken, wir wollen alles nur nicht, dass andere Menschen sehen, wie wir wirklich sind. Eine ganz große Folge der Zerbrochenheit auch von dieser Harmonie am Anfang. Es gab aber mal eine Zeit, da war es anders, und es wird wieder eine Zeit kommen, wo wir keine Scham kennen werden. Bitte nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ob wir in der neuen Welt alle nackt herumlaufen werden. Ich habe da andere Theorien dazu, weil ich mir das nicht vorstellen möchte, aber es ist ja hier was Besonderes ausgesagt, und ich glaube, ich habe das vermitteln können, worum es hier geht. Zu Beginn lesen wir diesen einen Schöpfungsbericht, die 6 Tage, der 7. Tag, wo Gott ruht, und dann geht es nochmal weiter nach diesem Ruhetag mit einem scheinbaren zweiten Bericht. Und wer das schon mal gelesen hat, der fragt sich dann, warum ist das denn nötig? Und widersprechen die sich nicht manchmal? Also bevor wir noch mal ein bisschen in die geistlichen Aussagen gehen oder die inhaltliche Tiefe, möchte ich gerne noch ein paar Kommentare dazu verlieren. Wenn du dich das vielleicht auch fragst, warum diese 2 Berichte? Gehören die vielleicht irgendwie zusammen? Wie ist es zu verstehen? Sind es unterschiedliche Berichte? Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, es ist ja eines meiner Herzensanliegen, dass wir diesem Wort der Bibel in seiner Gesamtheit immer mehr vertrauen und immer mehr begreifen, dass das ein Gesamtkunstwerk ist, dass sich scheinbare Widersprüche, Unklarheiten, dass die sich mit genug Nachdenken und Beten und Fragen auflösen lassen, dass wir diesem Ding von der ersten bis zur letzten Seite als lebendigem Wort Gottes vertrauen dürfen. Und deswegen möchte ich da auch gerne an diesem Beispiel das nochmal deutlich machen. Wenn du dich fragst, warum diese 2 Schöpfungsberichte, haben wir da nicht teilweise Widersprüche? Gibt es überhaupt 2 Berichte? Die Antwort ganz einfach, ja und nein, wie immer. Der sogenannte 2. Schöpfungsbericht hat einfach einen sehr besonderen, anderen Fokus. Und man kann diese scheinbaren Widersprüche überraschend schnell auflösen, zum Beispiel auf der sprachlichen Ebene. Ich meine jetzt so Widersprüche zum Beispiel, wenn in der 1. Schöpfungsbericht es heißt, Gott hat die Tiere erschaffen und dann den Menschen. Und dann lesen wir aber weiter, Gott, der Herr, hatte aus dem Erdboden die Tiere geformt und brachte sie zu dem Menschen. Wenn ich sage, ich habe ihm ein Auto gekauft und bin damit nach Hause gefahren, habe es in die Garage gestellt, diese hatte ich mir gebaut, ja, dann ist es eine ganz logische Aussage. Ganz oft sind wir aber im Grammatikalischen, im Deutschen ein bisschen faul und sagen mir, ja, ich habe mir ein Auto gekauft, habe es dann gleich in die Garage gestellt, die ich mir gebaut habe. Auf den ersten Blick klingt es jetzt so, als hätte ich die Garage gebaut, nachdem ich das Auto gekauft hatte. Wenn ich das ganz strikt chronologisch aufbaue, Aber jeder weiß intuitiv, es ist hier ein ganz anderer Fokus. Es geht hier um eine innere Logik. Ich möchte etwas weiter ausdrücken. Das heißt, wenn ich es deutlich sagen würde, hätte ich ausdrücken müssen, ich habe es in die Garage gefahren, die ich zuvor gebaut hatte. Und genau solche Sachen können wir jetzt hier auflösen, im Hebräischen zum Beispiel, wenn wir schreiben, Gott, der Herr, hatte aus dem Erdboden die Tiere geformt und dann brachte er sie zu dem Menschen. Wo wir diese chronologische Spannung sehr schnell aufräumen können. Wo manche Theologen schon sehr viel Tiefgang drin sehen, andere sagen, ja, so ganz zwingend ist es im Hebräischen auch nicht, kann auch schon so ein bisschen anders gemeint sein. Der wichtige Punkt ist der, wir haben hier einen erzählerischen Fokus, nicht auf einer stringenten Chronologie wie beim ersten Bericht, sondern hier soll jetzt was anderes deutlich gemacht werden. Ein Fokus auf den Menschen, eine Dramaturgie, die aufgebaut werden soll, nämlich, dass der Mensch ein Gegenüber braucht, dass wir Beziehungswesen sind, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist und dass die Tiere des Feldes ihm kein adäquates Gegenüber sein können. Der inhaltliche Fokus des zweiten Berichts, der liegt auf einem ganz bestimmten Ort in der Welt. Wir zoomen jetzt hinein, an Sternen und Planeten vorbei, auf die ganz große Perspektive der Welt, hinein auf diesen einen Ort, den Garten Eden, ein konkretes Stück der Welt. Und da spielt dieser zweite, ergänzende Schöpfungsbericht. Das wird auch ganz deutlich, wenn hier Flüsse genannt werden, wenn hier bestimmte Edelsteine genannt werden. Euphrat und Tigris kennen wir auch heute noch. Der Bericht spielt in einem ganz bestimmten Ort, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Und dann wird so eine Dramaturgie aufgebaut, wo es dann heißt in Vers 5, es war noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Im ersten Bericht haben wir gelesen, dass es sehr wohl schon Pflanzen gab. Aber hier ist ein Zoom geschehen. Wir zoomen hinein und das Thema ist hier plötzlich Ackerbau. Es geht hier nicht mehr um die Welt als Ganzes, sondern um das Feld. Um den Regen, den Gott schenkt, dass dort etwas wächst. Ein konkretes Stück Erdboden. Der Blick ist jetzt auf die Lebensumwelt des Menschen gerichtet. Der Mensch in Beziehung zu Gott, in Beziehung zu einem Stück Land. Ein Motiv, das wir übrigens durch die ganze Bibel hindurch sehen. Der Mensch ist in der Würde erschaffen und in einem Lebensraum erschaffen. Der erste Schöpfungsbericht erzählt uns dort, in den ersten drei Tagen werden die Lebensräume erschaffen, die Himmel, die Wasser, der Erdboden. Und im vierten, fünften und sechsten Tag werden diese Lebensräume gefüllt, mit den Tieren des Wassers, die Tiere des Feldes, dem Menschen. Wir sind keine Geistwesen und wir werden in der Zukunft, in der neuen Welt Gottes, nicht als irgendwelche wabernden Geister auf irgendwelchen Wolken herumfliegen. Wir sind erschaffen mit einer Leiblichkeit, mit einem Körper, in eine materielle Schöpfung hinein. Gott, die Erde und seine Lebewesen. Und jetzt zoomen wir im zweiten Schöpfungsbericht nochmal weiter rein in diesem Dreieck, auf dieses weiße Dreieck. Gott schenkt diesen Garten für konkrete Menschen, Adam und Eva. Er will sich jetzt um die Menschen kümmern, dass sie Landwirtschaft betreiben können, dass es dort regnen wird. Diese Beziehung haben wir immer wieder und diese Verheißungen, die sich durch die ganze Bibel ziehen, ein Volk, ein Gott in einem verheißenen, gesegneten Land. Und so sehen wir auch in der Bibel noch ein drittes Dreieck mindestens. Das Volk Israel in Beziehung zu Gott und in Beziehung zu seinem Land. Wir sehen immer wieder diesen Punkt, dass der Mensch erst sich dann entfalten kann, wenn er auch ein Land hat, eine Umwelt hat, wo er in Frieden leben kann. Aber alles geschieht immer in Beziehung mit Gott. So ist diese Welt designed, so sind wir designed, so ist unser Leben ausgedacht. Wir mit unserer Umwelt, mit dieser Welt, mit unserem Lebensraum, in Harmonie mit Gott. Also schon mit diesen kleinen Aspekten sehen wir, es sind nicht zwei unterschiedliche Schöpfungsberichte, keine logisch zwingenden Widersprüche, sondern ein ganz anderer Erzählfokus, eine Ergänzung. Zwei Berichte mit einem bestimmten Fokus, aber es sind nur zwei Kapitel des gleichen Berichts. Ich lese gerne so Wissenschafts-Thriller, Mark Ellsberg, wäre das jemand was sagt, einer meiner Lieblingsautoren. Blackout, ein tolles Buch, inzwischen auch verfilmt worden. Terroristen schaffen es irgendwie, einen europaweiten Stromkollaps zu verursachen, das Europa-Stromnetz lahmzulegen. Und was der Autor hier so schön macht, ist, er wechselt von Kapitel zu Kapitel immer von der Perspektive der Polizei im ersten Kapitel zur Perspektive der Terroristen im zweiten Kapitel. Und so wechselt sich das immer ab. Und man ist dann eine ganze Zeit lang recht verwirrt, bis man begreift, dass eigentlich die nachfolgenden Kapitel immer gleichzeitig spielen. Also dass Kapitel 5 nicht nach Kapitel 4 spielt, sondern gleichzeitig mit Kapitel 4. Und jetzt kann man als Kritiker sagen natürlich, ja, es hätte er deutlicher drüber schreiben können. Das ist ja irgendwie widersprüchlich, das ist ja irgendwie schwierig. Da kann man auch sagen, wenn man beweisen will, dass es Mark Ellsberg nie gegeben hat, schaut mal diese Widersprüche in seinem Buch an. Und so gehen manche Leute ja auch mit der Bibel vor. Oder man kann die Perspektive eines neugierigen Lesers annehmen und sagen, der Autor hat mir hier eine Dramaturgie aufgebaut. Er war kreativ, er wollte mich damit hineinnehmen in die Spannung und Dramaturgie seiner Geschichte. Und genauso ist es auch in der Bibel aufgebaut. Ich sage ja immer wieder, die Bibel ist ein stringentes, zusammengehöriges Kunstwerk. Gott will uns nicht mit Infos einfach zuhäufen, mit Theorien zuballern, sondern er will, dass wir als Leser heute, als suchende, fragende Menschen in sein Wort, in seine Geschichte mit uns hineinnehmen lassen, dass es uns herausfordert, zum Fragen anregt, dass es uns hinterfragt, herausfordert, tiefer nachzudenken, eine Dramaturgie zu folgen. Und mit dem zweiten Bericht lenkt Gott unsere Aufmerksamkeit eben auf die Bedürfnisse des Menschen und auf die Versorgung Gottes, wie er unseren Bedürfnissen nach Lebensraum, nach Nahrung, nach Beziehung, wie er die erfüllt und stillt. Wir verstehen uns Menschen erst vor diesem kompletten Bild, wenn wir merken, wie Gott uns angelegt hat, wie wir gedacht sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man kommt mit diesen Spannungen schon recht schnell auf der sprachlichen Ebene recht weit. Ich möchte euch aber noch ein besseres Argument dafür liefern, warum es zwei Schöpfungsberichte sind, die perfekt zusammenpassen und genauso, wie sie da drin stehen, in der Bibel sein sollen. Das ist eine Entdeckung, die ich selbst erst seit einigen Monaten kenne, noch relativ wenig verbreitet. Und die Idee dahinter ist, dass die Doppelung in der Erzählweise, dass das absolute Strategie ist der göttlichen Inspiration. Die Doppelung ist Absicht. Das sehen wir, wenn wir noch weiter herauszoomen aus diesen Kapiteln, den größeren Blick auf die ganze Urgeschichte lehnen, dann merken wir nämlich, dass durch die ganze Urgeschichte hindurch es solche Doppelerzählungen gibt. Nämlich immer, wenn es eine Etappe in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte gibt. Jetzt wird es nochmal kurz theoretischer, aber ihr habt es dann gleich geschafft. Für manche könnte das schon ganz interessant sein. Ich hoffe jedenfalls, ich bin nicht der einzige Nerd hier, den sowas irgendwie fasziniert. Wir sehen hier drei große Erzählungen. Den Ursprung des Menschen haben wir hier, Bericht 1 und 2, Kapitel 1 und 2. Dann haben wir die Zeitspanne der ersten Familien, der frühen Ausbreitung, Fruchtbarkeit der Menschen, die Zeitspanne von Adam bis Noah. Und die Entstehung der, also nochmal ein größerer Radius, die Entstehung dann der Völker und die Ausbreitung der Völker. Also drei Radien in der Entwicklung der Menschheit sind in der Urgeschichte dargestellt und die sind immer doppelt erzählt. Erster und zweiter Schöpfungsbericht, Segenslinie Adam bis Noah und dann die Zerbrochenheit von Beziehungen, die Verbreitung der Bosheit, diese seltsame Geschichte, wo die Gottessöhne aus dem Himmel herabsteigen, sich Frauen der Menschen nehmen, sozusagen sogenannte Engelehen gibt. Also eine segensreiche Linie ist immer auf der einen Seite und eine Linie des Zerbruchs und des Fluches, ja, der Zerbrochenheit der Beziehung auf der anderen Seite. Das Gleiche auch bei der Entstehung der Völker. Die Ausbreitung wird positiv dargestellt. Auf der einen Seite die Perspektive Gottes, wie er sich den Segen für die Welt vorstellt. Und dann immer diese Ebenen der zerbrochenen Beziehungen auf der anderen Seite. Also immer Segensspur und Fluchspur, wenn man so will. Segensspur und Spur der Zerbrochenheit. Segensspur und Spur der Zerbrochenheit. Und das sehen wir schon in der Doppelung der ersten Schöpfungsberichte. Diese Strategie ist also literarisch ganz bewusst so gewollt, eine Dramatik in den Beziehungen, um darzustellen, was passiert, wenn Gottes Ordnungen vernachlässigt werden, wenn Gott in diesem Dreieck keine Rolle mehr spielt, dass es zu Grenzüberschreitungen, zum Fluch kommt, zur Zerbrochenheit kommt. Und am Ende von all diesen Etappen haben wir immer einen ganz großen Bruch in der Beziehung auch. Beim Sündenfall, wir kommen dann in den nächsten Wochen noch dazu, besteht der Bruch darin, dass der Zugang zum Baum des Lebens verwehrt wird. Das Resultat dieser zweiten Zeitspanne ist, dass die Lebenszeiten des Menschen verringert werden. Und das Resultat dieser dritten Linie ist, dass die Sprachen bei Babel verwirrt werden. Dreimal hell, dunkel, dreimal Segen, Fluch, als hinterliegende theologisch-literarische Struktur der Urgeschichte. Warum also zwei Berichte? Jetzt habt ihr es gleich geschafft mit der kleinen theologischen Vorlesung. Es ist eine literarische Strategie. Ein Leben in Beziehung zu Gott, das ist der Weg des Segens, so sind wir gemacht. Es gibt Ordnungen und die sind gut und harmonisch und perfekt. Und dann gibt es aber auch das Leben im Bruch dieser Ordnungen und Beziehungen und das führt zu Schaden und Verletzung. Wir finden aber beides vor in unserem Leben, Segen und Fluch. Und Gott lädt uns von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel immer wieder dazu ein, den Weg des Segens an seiner Seite zu gehen. Bleib in meinem Segen. Ich habe euch das vorgelegt, den Weg des Segens, den Weg des Fluches. Ich war offen und ehrlich mit euch. Hier, Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von jedem Baum darfst du essen. Ich habe dir allen Segen gegeben. Aber wenn du nicht hörst, wenn du meinen Ordnungen entgegenlebst, sei gewarnt, es führt zu Zerbruch und Fluch, weil das Leben so nicht funktioniert. Gott lädt immer wieder offen und ehrlich dazu ein, bei ihm Leben im Segen zu finden, heil zu werden, auch Zerbruch wieder in Ordnung bringen zu lassen. Also ihr seht hoffentlich, es gibt eine klare Stringenz, eine pure Absicht für diese Doppelungen und diese scheinbaren Widersprüche können wir wunderbar auflösen. Und ich hoffe, dein Glaube, deine Freude am Bibellesen ist an der Sache auch wieder ein bisschen gewachsen. Ein literarisches Meisterwerk, von Gott inspiriert und vor allem deswegen komplett glaubwürdig. Aber der gedankliche Fokus ist heute der, es geht um Segen durch Ordnungen Gottes, durch Leben, das er schafft, durch Lebensräume, die er schafft. Und es geht um den Bruch, den wir allzu oft erleben, wenn wir von Gott weglaufen. Und genau diese parallele Entwicklung sehen wir jetzt auch nochmal in diesen beiden Schöpfungsberichten. Gott spricht im ersten einen Segen über alle Tiere, einen Segen über alle Menschen, einen Segen über den Schabbat, den Tag der Ruhe, wo die Arbeit ruhen soll. Und in 1. Mose 2 haben wir einen Fluch über das eine Tier, die Schlange. Wir haben einen Fluch über den einen Menschen, den Kain, der seinen Bruder erschlägt. Und wir haben einen Fluch über den Acker, dass Arbeit eine Last wird, dass der Sabbat vielleicht noch wichtiger wird, noch entscheidender wird. Also ein wunderbares Argument auch hier dagegen, was moderne Theologen oft sagen, dass diese Berichte irgendwann später zusammengefügt wurden aus verschiedenen Quellen oder was man da immer so hört. Nein, es ist eine absolute Stringenz und Harmonie. Lasst uns jetzt also diesem Fokus nochmal weitergehen, nachdem wir diese Fragen geklärt haben, diesen Fokus nochmal weiter nachspüren auf den Menschen. Der Mensch erschaffen im Ebenbild, als Abbild, als Repräsentant Gottes, all das steckt da drin. Warum hat uns die Geschichte von Daniel am Anfang oder von Reinhold Wirth besser gesagt so gut gefallen? Warum ist es viral gegangen? Weil da etwas angesprochen ist, was uns zutiefst zu eigen ist als Menschen. Eine Eigenschaft, die in jedem Menschen von uns steckt, weil wir im Ebenbild Gottes, im Fokus Gottes erschaffen sind. Weil wir intuitiv wissen, jeder Mensch ist per se wertvoll, egal an welcher Stelle der Fabrik er arbeitet. Egal, was er leistet, egal, wie viel er verdient, jeder Mensch ist per se, weil er Mensch ist, weil er von Gott kommt, in höchstem Maße wertvoll und verdient Würde. Und zu dieser Würde gehört durch die Erschaffung des Menschen auch Verantwortung und Freiheit. Und das gefällt uns manchmal nicht. Mit viel Verantwortung, da können auch Fehler passieren. Da können Scheitern passieren. Aber es gehört zur Würde des Menschen, dass Gott uns das schenkt. Du hast Verantwortung. Kümmere dich um meine Welt. Du hast Freiheit. Geh damit gut um. Ich bin doch da. Ich helfe dir doch. Du kannst mich doch um Rat fragen. Du kannst mich doch um Kraft fragen. Aber geh los. Geh los und lebe dieses Leben. Sei frei. Und das wird illustriert auch durch diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nicht wie manche immer mal wieder gesagt haben, der Baum der Erkenntnis. Gott hätte irgendwas gegen die Erkenntnis, Gott hätte was gegen Neugier, hätte was dagegen, dass die Menschen sich Wissen anhäufen. Nein, Adam durfte die Tiere benennen, ja, die ersten naturwissenschaftlichen Definitionen wagen, Grundlage von Biologie, wie heißen die Tiere. Er durfte forschen, er durfte selbst der Sache Namen geben. Nein, es geht hier nicht um Erkenntnis, die verboten ist, sondern um die Erkenntnis von Gut und Böse. Gott wollte nicht, dass der Mensch Böses erkennt, Böses erlebt. Bisher kannte der Mensch ja nur das Gute, die perfekte, harmonische Gemeinschaft, den ganzen Garten, der ihm geschenkt war. Und der Fokus, den wir gedanklich ja immer haben, ist auch der, diesen Baum sollst du bitte nicht anfassen. So typisch menschlich, oder? Immer auf die Verbote zu gucken. Und wir überlesen, dass Gott dann eigentlich sagt, schau mal, all diese Bäume, an all denen darfst du nach Belieben essen. Aber dieses eine Einschränkung gibt es, weil ich mein Wort habe, weil ich meine Ordnungen habe und du musst lernen, auch danach zu leben. Und dann auch das. Es gehört zur Menschlichkeit, dass wir ein Gegenüber brauchen. Nicht nur Gott, sondern die Bibel sagt dann auch weiter, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann kommt diese seltsame Situation, dass Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Jetzt verstehen wir das bitte nicht so, dass Gott es nicht von Anfang an gewusst hätte und dann überrascht war, wie die Giraffe gefällt dir nicht, der Elefant gefällt dir nicht, wie wäre es mit dieser Spinne? Nein, hier wird eine Spannung aufgebaut, wo die Bibel uns zeigt, schau mal, unser Herz sehnt sich nach einem Gegenüber, nach einer Beziehung, nach Liebe, nach Partnerschaft, nach Freundschaft. Alleinsein ist nicht im Sinne Gottes. Auch das gehört zu unserem Leben, dass wir nicht allein sein sollen. Und deswegen gerade so Themen wie Einsamkeit uns natürlich extrem kaputt machen können. Hier wird eine Spannung aufgebaut, sozusagen fast eine romantische Spannung. Wann finde ich endlich mein Gegenüber, das mir entspricht? Und da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Jetzt kommt mein Lieblingssatz nochmal. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Endlich! Nach all den Tieren, wer weiß, wie lange das gedauert hat. Endlich, ruft Adam, endlich ein Gegenüber für mich. Endlich ein Mensch, der mir entspricht. Also der Höhepunkt hier von dieser Schöpfungserzählung ist die Ehe von Mann und Frau, der Bund der Ehe, der hier geschlossen wird. Keine spätere Ergänzung, nein, die Ehe Mann und Frau schon als integraler Bestandteil auch der Schöpfung. Ganz fundamental. Und darum nehmen wir als Christen die Ehe auch so ernst. Das kommt nicht irgendwann später in der Kultur, das ist veranlagt im Schöpfungsbericht, in den Grundlagen des Menschseins. Und noch ein Kommentar zu dem Wort Gehilfin, was vor allem auch Luther so übersetzt hat, was manchmal ein bisschen nach einer Degradierung klingt. Deswegen möchte ich das jetzt auch noch mal kurz auflösen. Zum einen sehen wir ja diese wunderbare Partnerschaft und die Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau schon in dem Satz, das dann drin steht, beide werden ein Fleisch sein. Allein da steht schon die Gleichwertigkeit drin. Aber es steckt auch schon noch ein bisschen tiefer drin, nämlich in dem Wort Eser, was dann oft mit Gehilfin in manchen Übersetzungen übersetzt wird. Das Wort Eser, Beistand, Gehilfin. Und beim Wort Beistand denkst du dir vielleicht schon, das kommt dir bekannt vor. Das ist eine Bezeichnung, die Jesus selbst für den Heiligen Geist verwendet. Beistand, Gehilfe, gegenüber. Also keine Minderwertigkeit, sondern eine Ergänzung. Und es ist noch spannender, weil das Wort Eser, was dann mit Gehilfin übersetzt wird, im Alten Testament noch ganz, ganz oft vorkommt und dann, jetzt kommt's, für Gott verwendet wird. Gott selbst ist gegenüber, ist Hilfe, ist Kraft, ist Stütze. Meine Hilfe und mein Retter bist du, o Herr. Als Beispiel aus Psalm 70, da steckt das gleiche Wort drin. Also Mann und Frau komplett gleichwertig, verschieden, ergänzend, aber absolut gleichwertig. Soweit, so gut. Die beiden Schöpfungsberichte oder Schöpfungsperspektiven mit Segen und Fluch. Das Geschenk von Beziehung zu Gott, zum Land, zu anderen Menschen, aber in Verantwortung und Freiheit mit dem Potenzial, dass auch diese Beziehungen Schaden nehmen können. Und gerade weil sie so integral sind für unser Menschsein, tun uns diese Brüche und Zerbrüche auch so weh. Wir leiden unter dem Zerbruch der Gottesbeziehung. Wir leiden ganz schlimm, wenn Beziehungen zu Menschen zerbrechen. Unsere Umwelt leidet, wenn wir unseren Schöpfungsauftrag nicht ernst nehmen. Ein Leben mit Fluch und Segen. Aber was ist stärker? Was gewinnt dann am Ende? Unser Leben kennt beides. Wie geht die Geschichte aus? Wie rettet Jesus diese Beziehungen? Wie kehrt er diesen Fluch oder diese Flüche um? Nun, er tut es, indem er die ultimative Segensgeschichte schreibt. Durch Kreuz und Auferstehung selbst Mensch wird, in alle Beziehungsdynamiken hineinkommt, als Mensch und Gott die Beziehung von Mensch und Gott heilt, als wahrer Mensch in perfekter Liebe am Kreuz stirbt und die Flüche des Menschen und die menschlichen Beziehungen heilt, wiederherstellt. Jesus kehrt den Fluch von Adam um. Er bleibt im Garten treu, als er versucht wird. Der Garten heißt dann nicht mehr Eden, sondern Gethsemane. Und der Adam, der in einen Tiefschlaf versetzt wird, und ich frage mich, was ihr immer dabei denkt, eine ganz komische Stelle, warum muss gerade eine Rippe genommen werden? Was steckt da weiter dahinter? Der Adam, der in einen Tiefschlaf versetzt wird, einen betäubenden Schlaf, ihm wird seine Seite geöffnet, auch so kann man das Wort Rippe übersetzen, ihm wird seine Seite geöffnet und daraus bekommt er ein Gegenüber, eine Braut, eine Ergänzung, eine Rettung. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen, verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und jetzt spulen wir ein bisschen vor in dieser Menschheitsgeschichte, wenn Johannes schreibt, dass Jesus am Kreuz gestorben war. Dazu schlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Auch ihm wird die Seite geöffnet, aber nicht mehr liebevoll, sondern auf sehr brutale Art und Weise. Jesus, der zweite und bessere Adam, er schläft nicht nur, er ist wirklich tot, als ihm einer der Soldaten den Speer in die Seite rammt. Blut und Wasser herauslaufen als medizinisches Zeichen, dass da keine Atmung mehr vorhanden ist, aber auch ein geistliches Zeichen, denn mit seinem Blut und dem Wasser des Heiligen Geistes sorgt Jesus dafür, dass seine Braut, die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen, du und ich, neues Leben bekommen, zum Leben kommen und die Ewigkeit im Segen bei ihm verbringen dürfen. Durch seinen Tod erschafft Jesus sich seine Braut, so wie Gott dem Adam ihm seine gegeben hat. Sein Tod, das Öffnen seiner Seite, sein Blut, das stellt die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder her und dreht alle Flüche um. Die Bibel ist von der ersten bis zur letzten Seite Gottes wunderbares Wort an uns, das uns einlädt. Bitte leb mit Gott, leb im Segen, such seine Ordnungen in allen Bereichen, damit dein Leben gelingt. Und vertrau dich Jesus an, dem Sieger, dem Segensgeber, der jeden Fluch umkehren wird. Such Gott in allen Dingen deines Lebens, auch in deinem Scheitern, mit der großen Hoffnung und Gewissheit, Jesus bringt Segen. Amen. Amen. Jesus, wir staunen mal wieder vor deiner Inspiration, vor deinem Wort, was du uns mitteilen möchtest. Wir danken dir für Erkenntnisse, wir danken dir für die Wahrheit, wir danken dir vor allem für deinen Segen, dein Kreuz, deine Auferstehung, was stärker ist als alles, was uns im Leben als Fluch begegnen kann. Danke, dass du die große Menschheitsgeschichte nicht aufgegeben hast und dass du unser scheinbar kleines, ganz persönliches Leben nicht aufgeben wirst. Amen.